SRF 1. SRF 1.
Donnerstagabend mit SRF 1. Das ist die Mundartsendung Schnabelweit. Heute mit einer Bündnerin, die sich selber so vorstellt.
Ich bin Anna Tönni von Seewis und bin hier geboren und Albinog Seewis. Bin jetzt aber schon Rednerin. Ich tue gerne schreiben, das ist mir sehr wichtig. In meinem ganzen Leben habe ich geschrieben, Tagebuch oder auch Geschichten, Reiseberichte. Das ist etwas, was mir immer wieder auch Ausgleich gibt.
Anna Tönni, 65, reist gerne, schreibt viel, lebt in Seewis. Seewis? Fragezeichen. Seewis ist ein Dorf im Prättigau, am Anfang vom Tal, oberhalb von Grüsch. Aber in Seewis redet man ganz anders. Nicht so wie die im restlichen Prättigau.
Seewis sagt man zum Beispiel Broten und im Hinterprättigau sagt man Braten. Klöpfen ist im Hinterprättigau ein Klipfen. Und ein Klimsen ist das Kloster zum Beispiel ein Klimsen. Das heisst böses Mädchen. Und Gelangen ist Seewis. Und hinten sagt man Gelenken, also etwas erreichen. Narren hübsch, sagen Seewiser. Und hinten Prättigau sagen sie knarret hübsch. Oder wir sagen sie und hinter Prättigau sagt «ski».
Genau hinhören, rausgehören, sagen, was Sache ist, vergessene Wörter wiederfinden und Geschichten erzählen über das Schlitteln, auf Schindeln, aber auch über Schwarztee aus Sri Lanka. Das macht die Anna Tönni. Und diese Stunde lernen sie näher kennen. Willkommen in der Sendung «Schnabelweit», Redaktion Susanne Sturzenegger, am Mikrofon Christina Lang.
Noch da vom Prättigauer Geist, die irgendeiner Bar im Prättigau. Überlege mir, was bedeutet Heimat für mich genau. Die Grüne hängt in stiller Platz, ich hänge doch so dran. Aber als Jäger gehe ich mich auf und hätte ich am liebsten gehen. Und heute ist alles anders, niemand bangt mehr um Hab und Gut.
«Prättigauer Geist» heisst der Song und ins Prättigau gehen wir heute in der Sendung «Schnabelweide». Das Prättigau, dort kommt man durch, wenn man von Langquart auf Klosters fährt. Wir gehen ganz konkret auf Seewies, eine Gemeinde oberhalb von Grüsch, auf einer Sonnenterrasse, 960 Meter über Meer. Gut 1500 Leute wohnen dort, auch die Anna Tönni. Sie ist 65 und sie lebt mit ein paar kurzen Unterbrüchen schon ihr ganzes Leben lang. Seewies. Meine Kollegin Susanne Sturzenegger ist sie besuchen. Die ehemalige Kindergärtnerin, Pflegefachfrau und Mundartautorin Anna Tönni. Und dann haben die beiden zuerst einmal zum Fenster ausgeschaut. Da sieht man nämlich, wenn es nicht gerade dunkel ist oder gerade aber schneit, ganze Haufen, sagt Anna Tönni.
Ja, wenn es natürlich klar ist, haben wir einen wunderbaren Blick auf gegen den Vilan. Der oberste Spitz sieht man nicht. Und wenn ich rechts von meinem Fenster aus schaue, dann sehe ich zum Chesaplana. Der ist ja 3000, ist ein wunderbares Massiv, wo man wunderbar auch wandern kann. Ich sehe jetzt, wenn ich zum Fenster raus schaue, das älteste Dorfteil von Seewies. Das ist nicht abbrennt. Seewies hat 1863 einen Dorfbrand gehabt und ist von dort her eben genau in die Quadrateinteil gekommen. Dass eben die Gefahr von weiteren Dorfbränden nicht mehr besteht, hat man breite Strassen gemacht. Und das Bild ist eigentlich wie in New York oder Manhattan oder eben auch noch San Francisco.
Tönt nicht schlecht. Anna Tönni ist in den 50er Jahren auf die Welt gekommen und seitdem hat sich schon viel verändert in ihrem Heimatdorf.
Kann man fast sagen, es war alles anders gewesen. Wir haben gebaut, man war arm gewesen, es hat fast nur arme Leute gehabt. Man hat geschaut, dass man können, möglichst viel selber machen konnte. Man hat mit dem müssen leben und fast überleben. Wir hatten auch nicht viel Göhle. Im Winter war es kalt. Man hatte nicht diese hübschen Kleider, wie man heute hat. Man hatte damals noch, wie man gesagt hat, Hudern gehabt, wo man halt nichts Warmes hatte oder übereinander anlegen musste. Gelismete Sachen, die man selber machen musste. Man hatte Kleider vom anderen getragen. Also meine Schwestern mussten Kleider tragen, die mir nachtragen. Neues hat es fast nichts gegeben. So habe ich die Jugend in Erinnerung.
Das klingt jetzt überhaupt nicht nach früher, ist alles besser gewesen. Man hat schmal durch müssen und die Kinder hatten fast keine Göhlig, sagt Anna Tönni. Göhlig sind Spielsachen und wenn die Kinder Seewies göhlen, dann spielen sie spielen. Anna Tönni hat eine Geschichte geschrieben über das Göhlen.
Ich war, glaube ich, in der zweiten Klasse, als ich vom Tante Emi aus Schaffhausen eine Puppe bekommen habe. Sie war so gross wie eine Rechtspuppe und hat auch ihre Hüderli angehabt. Tante Emi hat alles selber gebürzt und glismet in Farben, die zusammengepasst haben. Blaue Hösli mit kurzen Beinen, ein Schlüttli, ein Jäckli und in der gleichen Farbe noch ein Käppli. Was ich die Hüderli eins angelegt und wieder abgezogen habe, ist nicht zum Glauben. Meine Schwestern haben auch eine gleichliche Puppe bekommen. Und das hat beim hübschen Wetter im Gässli ausgesehen, wie wenn die Mama die Bauche hatte. Ein paar Becken mit Wasser, ein Waschhänkchen, Poppen, alles so, wie die Gewachsenen haben wir es machen. Ethanasie hat uns Mama noch eine Metentablette für den Kocher gegeben, wo wir dann in den Pfändchen einen Tee oder ein Süppli kochen können. Wenn wir am Abend noch der Schule oder dem Weitewerk gehen dürfen, haben wir meistens mit denen, die gerade zu Hänger gekommen sind, Indie, Blendle, Scheitliverband, Versteckis, Seilgumpa oder Gummitwiss gemacht. Häuserrote haben wir auch gemacht. Ein Gof oder die Mama hat noch und noch von einer Familie alle beschrieben, bis es wer den Namen erraten konnte. Das hat ihnen so getönt. Ich habe ein Haus, in dem lebt eine Frau. Ich habe ein Haus, in dem lebt eine Frau und ein Mann. Ich habe ein Haus, in dem lebt eine Frau, ein Mann und drei Gofen. Ein Hund, oder eine Katze, eine Ahne, eine Ene. Sie haben ein Auto und so weiter. Sobald eins die richtige Familie erraten hat, hat es dürfen selber eine Familie beschreiben. So haben wir dem Spiel alle vom Dorf kennengelernt. Manchmal halt nur mit dem Übernamen. So hat es dann geheissen, die Fredis Grete, der Flüge oder der Tschopa. Am liebsten aber bin ich Reitschindel gefahren, am stotzigen Megeribort. Die Retti hat uns auf eine breite, noch gut erhaltene Schindel zwei dünne Lättli genagelt. Das hintere Lättli war, dass man nicht vorne rutschend mit hocken und das vordere für das Anstemmen der Beine. Vorne war noch wichtig, dass die Kante mit dem Sackmesser gebrochen kam. Sonst ist die Schindel in den Büchle und Maushäufen stecken geblieben. Es hat Mut gebraucht, die Beine auf die Schindel zu stellen. Dann haben wir nämlich gerne bremsen können. Lieber haben wir die Beine in die Luft gehabt, um im letzten Moment abzuspringen, wenn wir alle schräger Kuh sind oder wenn die Schindel eingesteckt ist. Ein Sturz hat bedeutet, das stotzige Bord abzutrollen und aufbremst in die Stallwand zu fliegen. Mut hat es auch gebraucht, wenn wir das zweite auf eine Schindel sind, weil die Gefahr vom Fliegen noch grösser war. Am Abend haben wir meistens ein paar Schrammen gehabt oder hatten eine Beule am Kopf. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, am nächsten Tag wieder auf die Schindel zu hocken.
Das war jetzt Seewisserdeutsch. Eine Mischung zwischen dem Walserdeutsch, der Sprache, die die Walliser mitgebracht haben, die vor über 600 Jahren auf Graubünden eingewandert sind, und der Rheintaler Mundart. Auf das gehen wir später noch näher ein. Für Anna Töni ist ein Baby eine Poppe, Albig heisst Amix, eine Bauchig ist die Wäsche. Was Weitewerk heisst, erklärt Anna Töni.
Weitewerk hat man dem gesagt, was Schaffen ist auf dem Feld. Also auf der Weite haben wir gesagt. Also wir haben nicht gesagt Feld, sondern wir haben gesagt die Weite. Wir gehen auf die Weite und darum Weitewerk. Und das hat vor allem im Frühling eben angefangen, wenn man dann angefangen hat, den Mist auf die Wiese, auf die Weite verteilen oder halt auch zu Laub brechen.
Hängert, was ist das?
Das Hängerzimmer, wenn wir zu wem anders ins Haus sind, halt dann an Geschichten erzählen, wahre und vielleicht auch nicht ganz halbig zutreffende. Dann hat man einfach gehängert, man ist zusammengeguckt.
Anna Töni hat es am Anfang gesagt, sie schreibe schon fast ihr Leben lang. Tagebuch, Geschichten, Reisebericht. Sie ist noch viel unterwegs, gerade heimgekommen aus Sri Lanka und bald geht sie mit ihrer Schwester auf eine grössere Tour mit dem Wohnmobil. Aber Mundart schreibt sie noch nicht so lange. Dass sie das jetzt macht, hat einen bestimmten Grund.
Wenn jetzt meine Kinder und Enkel nicht mehr hier in Seewis hausen, dann wissen schon meine Enkel gar nicht mehr, wenn ich gestorben bin, wie man hier überhaupt redet. Und darum habe ich angefangen und habe mich interessiert für das Dialektschreiben und habe die Gelegenheit benutzt, bei der Walservereinigung eben einen Kurs zu machen und bin jetzt schon, glaube ich, das sechste oder siebte Mal dabei, dass wir jedes Jahr im März 3 Folien oder fast 4 Tage schreiben. Wir können ein paar Frauen, wir sind etwa 12 Frauen und Männer, die wir zusammen können und eine gute Lehrerin haben, die uns da unheimlich viel inspiriert zum Schreiben.
die Schreibwerkstatt bei der Walser Vereinigung Graubünden hat sie motiviert. Da kann sie ausprobieren, da gibt es auch neue Impulse. Es ginge nicht um richtig oder falsch, sondern einfach um die Lust am Geschichtenschreiben, sagt Anna Töni. Aber schlussendlich arbeitet sie dann doch noch ziemlich an einem Text, bis er passt.
Also zuerst einmal, wenn wir auch Themen überkommen in der Schreibwerkstatt oder wenn mich das interessiert, dann fange ich einfach an zu schreiben. Und schreiben, das kommt einfach. Ich tue gar nicht gross korrigieren dran. Und dann aber lohnt sie sein und am anderen Tag gehe ich wieder dran. Oder vielleicht auch ein paar Tage später oder ein paar Monate später. Und dann fange ich an zu korrigieren. Und dort fange ich auch an, vielleicht nur noch Wörter zu suchen. Man vergisst eben schon auch selber noch viele Wörter und merkt ja das, aber täten wir jetzt ja vielleicht noch ein bisschen anders sagen. Es gibt jede Geschichte, die ich glaube, fast 10 Mal anschauen und nochmal darüber überarbeiten, bis ich dann weiss, aha, jetzt so, also, ja, möchte ich sie jetzt bringen.
Sie schreibe nicht nur Geschichten von früher, überhaupt nicht. Aber bei denen können wir dann halt all die schönen alten Wörter brauchen, die es heute nicht mehr so gibt, weil sich unsere Welt halt verändert hat. Solche Wörter hat es in der Geschichte das Weite Werk. Wir haben es vorher schon gehört, das ist «Schaffen im Feld».
Das Weite Werk. Bald ist wieder Frühling. Und ich denke schon an die Langsig oder wie wir auch sagen, an das Weite Werk. Es war die Zeit, die ich eigentlich am liebsten hatte als Gof. Dann kam es wärmer und wir durften, wenn der Schnee am Sassaunen vergangen ist, endlich Knäusocken anlegen. Die wulligen Strumpfhosen haben so gebissen, dass es eine Freude war, wenn wir endlich einmal die durften abziehen. Noch der Rummig war ein Arbeitsmacher, den ich gehasst habe. Die Tungung war die Anstrengung, dass wir am Abend halb kaputt waren. Zuerst habe ich mit dem Matti am Mittwoch oder Samstag beim Schulfrei den Mist vom Miststock auf die Wiese führen müssen. Dazu haben wir eine Mähne gehabt. Das ist ein Rind, wo die Rettung gewöhnt hat, eine Bene zu ziehen. Und dort rein haben wir den Mist geladen. Meine Aufgabe war, die Mähne vorne zu führen und alle paar Meter zum Mist abladen anzuhalten. Ich war erst 7 und hatte vor dem Tier Angst. Und sicher hat mein Herzklopfen eher dazu geführt, dass die gemacht hat, was sie wollte und nicht, was sie sollte. Durch das hat der Mietti alpo den Schnarz tun und damit der Meni und mir sagen, wo es durchgeht. Häufeli für Häufeli haben wir so in Reihe und Glied abgeladen. Die Mama hat schon angefangen zu kleinern, also der Mist mit der Mistfurke ganz fein zu zerschlagen und dann auf die Wiese zu verteilen. Ganz, ganz fein hat er müssen sein, dass er gut anginge. Kein Tscholle Mist hat der Matti im Sommer beim Grasmähen an der Sägese den Schnitt kaputt machen dürfen. Zu dengeln war halt eine anstrengende Arbeit gewesen. Oder wenn wir noch Mistschöle mit dem Heu zusammengerechnet hätten, wären die Kühe gar nicht zufrieden gewesen. Das hätte dazu geführt, dass sie weniger Milch gegeben hätten und in der Sennerie hätten wir dann auch weniger Rappen bekommen. Dabei haben wir doch auch jeden auch so gut brauchen können. Zum Streuen und Tungen ist beim Weitewerk auch noch das Verreiben der Maushäufen gekommen. Auch wenn die Rette probiert hat, mit der Mausfalle so viel als möglich von diesen Nagern zu fangen, hat es noch einen Haufen von diesen Dreckhäufen gegeben. Auch die sind bei Maya nicht beliebt gewesen und so haben wir alle an Mistfurken genommen und auf die eingeschlagen und den Dreck verteilt. Bei all diesen Arbeiten sind wir am Abend allwege so müde gewesen, dass ich eigentlich lieber ein Buch gelesen hätte, als noch Hausarbeit zu machen. Lesen durfte ich aber erst, wenn alle Arbeit gemacht war. Und es kam selten dafür, dass man nichts mehr zu tun hatte. Wenn ich endlich im Bett war, habe ich heimlich ein Buch aus der Schulbibliothek beim Schein von der Taschenlampe gelesen. Es ist eine Weile gegangen, bis die Mama gemerkt hat, dass die Batterien bei der Lampe alle leer sind, weil ich es zum Lesen gebraucht habe. Da war auch das vorbei. Und ich konnte höchstens noch in der Schule oder beim leiden Wetter lesen können. Mama hat halb gesagt, Die Umlichtung am Abend kostet nur Haufen Geld. Und wenn du zu wenig müde bist zum Schlafen, dann gibt es ja noch Socken zu flicken.
Das war noch in den 1950er, 60er Jahren. Gar noch nicht so lange her. Jetzt haben vielleicht nicht alle alles verstanden. Zum Beispiel das, der Eti hat allbot einen Schnarz zu tun. Was ist ein Schnarz?
Mit dem Schnarz hat er ganz kurz sagen, hey, nicht so, du an rechts oder mehr links. Einfach kurz rufen, hey.
Dana Töni ist sich gewöhnt, dass die Leute vom Unterland nicht alles verstehen. Und darum ist sie flexibel.
Schon mit 16 Jahren in Zürich bin, da habe ich ein paar Wörter vergessen. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich tue einen Zocken in Zürich, dann hat niemand gewusst, was ich sage, was ich will. Und dann musste ich eine Schublade sagen. Und so gehen die Wörter verloren. Aber wenn ich dann wieder hier daheim bin oder wenn ich mit meiner Freundin rede, die auch alle bei Zewis war, merke ich, sie hat auch noch viele Wörter, die ich wieder vergessen habe. Jetzt kommt es wieder ein bisschen voran. Man redet dann auch wieder viel mehr.
Jetzt müssen wir aber noch auf die Eigenheiten von der Seewisser Mundart eingehen. Seewis gehört ja zum Prättigau, liegt oberhalb von Grüsch. Aber die Seewisser reden ziemlich anders als die von Grüsch, Schiers, Fanas, Küblis oder Klosters. Und das ist spannend. Es ist nämlich eine Art Mischung vom Dialekt, wo die anderen Prättigauer reden, am Walserdeutsch und am Rheintaler Dialekt, wo man im Churer und St. Galler Rheintal hört. Dana Töni hat ein paar Beispiele.
Die Seewisser sagen «Broten» und Hinterprättigau sagt «Braten». Die Seewisser sagen «Einbrisle» und die anderen sagen «Prise», das heisst «Verschnüren». Die Seewisser gibt es eine «Brummleri», vorne sagen «Brumsleri», das ist eine grosse Flüge. «Klimse» sagt man «Seewiss» und «Klosterser» sagen «Klemse», das ist ein böses Mädchen. Ein Keibenklimse, hat man dort gesagt. Ein Krampfgugen, sagen die Seewisser, das ist ein Hirschkäfer. Und Grüscher sagen Krämpfetsch. Eberi sagen wir Seewiss. Und Eberge sagen das Furne, das ist Schneefrei. Kuh und Bleibelu, das sagen die Seewisser. Die anderen sagen halt mehr Ka und Ga und Bleibela. Nara hübsch, Göhle, das heisst knarret hübsch im Hinterprättigau und das ist einfach eine Betonung von hübsch, knarret hübsch, wie ganz außerordentlich hübsch. Und sie, sagen wir Seewisser, und hinten sagen sie Ski.
Also Ski unten im Prättigau redet anders. Die Seewisseri sagt zum Beispiel auch, sie habe etwas gesehen oder sie gänge ahi oder im Garten hat es Böhm. Dana Töni erklärt, wie es dazu gekommen ist.
Also ich denke, das kommt von früher. Man hat ja hier Seewis am längsten romanisch geschwätzt vom Prättigau. Und zur selben Zeit sicher noch sind die Bauern nicht da ins Tal, per Diesle, weil unten ja der Bach die ganze Breite geflossen ist und der Weg schlecht war unten aus. Nein, die sind lieber eingefahren und dort abgegangen. Vor allem, man ist dort zum Markt, man ist Ross geholt, man ist Ross geschlagen, weil man keinen eigenen Schmied hatte. Und der Einfluss ist viel grösser als vom Hinterprättigau. Man war mehr näher beim Tal, beim Rheintal. Und darum würde man auch viele Wörter noch von dort her haben.
Die Seewisser sind früher also oben rum ins Rheintal gelaufen auf dem Markt, anstatt oben ins Prättigau, wo man den typischen Prättigauer Walser-Dialekt redet. Und das hört man noch bis heute, auch wenn sich das immer mehr vermischt. Dana Töni schreibt fürs Leben gerne Geschichten aus dem Leben, öppe die auch ein Gedicht und Reisebericht. Zum Beispiel von ihrer Reise auf Sri Lanka, wo sie über die grossen, dunkelgrünen Teeplantagen schwärmt.
Die ganze Landschaft ist hügelig und lieblich zum Anschauen. Die grünen Felder sind durch gerade schmale Wege unterteilt gsi, wo gerade eine Person hat können laufen. Ganz selten hat es ein Strassli gehabt. Auf einem zweirädrigen Wägeli, wo ein altes, mageres Rössli gezogen hat, haben die einheimischen Männer weisse, vollgefüllte Säcke aufgeladen. In vielen Feldern hatte es farbige Punkte und beim genauer Schauen und Näherkommen habe ich gesehen, dass es einheimische Frauen in farbigen Sari sind. Die Teestuden, sind gerade bis zum Bauch gegangen. Sie sind mit geradem Rücken und ganz andächtig in diesen Wägeln gestanden und haben mit einem rostigen Küchenmesser die obersten Blätter der Stude gehauen. Wenn sie eine Handvoll Blätter hatten, haben sie die über die Achsel in einen weissen Jutensack gelegt. So sind sie von Stude zu Stude, bis sie den Sack voll hatten. Die Männer haben die gefüllten Säcke gesammelt und auf dem zweirädrigen Wagen in die Teehütte gefahren, wo sie die Blätter zum bekannten Ceylon-Tee getrocknet haben. Die ganze Abpflanzung von dem Schwarztee kommt von der Zeit, wo Sri Lanka den Engländern gehört hat und auch das Trinken von Tee noch grosse Mode war. Die Leute von Sri Lanka trinken heute noch den Schwarztee mit viel Zucker und Milch. Auch ich habe so einen Tee getrunken und muss sagen, er hat unheimlich gut geschmeckt.
Seit sie 14 ist, schreibt Tana Töni fleissig Tagebuch. Heute nicht mehr jeden Tag, aber viel, wenn sie auf Reisen ist, wie wir gerade gehört haben, und über das, was sie freut und beschäftigt. Das macht sie für sich allein. Aber jetzt hat sie noch etwas Grösseres vor. Sie will aus diesen Tagebucheinträgen eine Mundartbiografie schreiben. Vor allem für ihre Enkel und noch für jemand anderes, für die kleine Julia. Die Julia ist ein dreijähriges Tamilienmädchen, das gehörlose Eltern hat. Die kleine Familie lebt im gleichen Haus wie Tana Töni und darum ist Julia den Tag durch eigentlich immer bei ihr. Sie sagt ihre Nani, Grossmutter, und bei ihr lehrt sie Seewisserdeutsch und Schweizerliedli.
Alle meine Entli schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See.
Auf dem See.
Köpfli tun sie ins Wasser. Schwänzli tun sie in die Höhe. Haben sie einen grossen Hunger.
Grossen Hunger.
Schwimmen sie dann ans Land.
Die Land.
Essen gute Blättli, Würmli.
Auf dem Sand.
Würmli aus dem Sand, jawohl.
Julia, die drei ist und aus Sri Lanka kommt, im Duett mit der Anna Töni, die mit ihr nicht nur Kinderlieder singt, sondern auch ihr möchte die besondere Kulturgeschichte vom Dorf Seewis und Erinnerungen aus ihrem Leben weitergeben. Das ist die Mundartsendung Schnabelweiz. Wir nehmen sie noch bis um 10 Uhr mit auf eine Reise durch unsere Sprache. Wir machen als nächstes halt beim Flurnamen Säget. Wir wollen herausfinden, woher das eigentlich der Familienname Arpagaus kommt und ob man Ventilator oder Ventilator richtig sagt. Das in ein paar Minuten hier auf SRF 1. SRF Verkehrsinfo von 21.31 Uhr A4 Altdorf Zürich. Zwischen der Verzweigung Altdorf und Brunnen in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung wegen eines Ausnahmetransports. Heute von 21.45 Uhr bis 22.30 Uhr.
Wenn eine Flamme senkt's mich an, kann nicht hocken, kann nicht stehen. Sie schwärmen im Ende vom Regenbogen, wo's nicht gibt. Sie schwärmen, wenn's schneit mit dem Sommer oder wenn's dir das Herz verrupfen kommt. Sie schwärmen, wenn's platzt nur für zwei, aber du bist das Dritt. Ich streck meinen Arm so weit wie es geht, aber da ist zu kurz. Ich habe Angst vor dem grossen Sturz. Sie schwärmen im Frieden auf der Welt, wo es nie wird geben, denn es geht ums Geld. Wer mit dem Krieg Walz zerstört und man meint sie recht. 10'000 Tonnen Öl im Meer, Millionen tot im Verkehr. Doch schon beim Singen von dem Zeug wird mir fast schlecht. Ich lauf so schnell wie möglich und komme nicht ans Ziel. Alles einfach zu viel. Ich
Ja, während alles so wenig, dann wär's mir Hoffnung bald vorbei. Weil mit Frust und Trauer und Kummer kommst nicht weit. Es ist wie mit Tag und Nacht, oder wenn einer heute unter anderem lacht. Für ein bisschen Kraft und Zuversicht wär's höchste Zeit. Wie wenn mir die Sonne scheint ins Gesicht, auf zwei mein ganzer Zweifel bricht. Wie wenn der Schraubstock um mein Herz plötzlich löst. Es ist wie im Herbst, wenn die Trauben reifen, oder wie im Frühling die Vögel pfeifen. Ich wache auf, als hätte ich all das Zeug noch geträumt. Ich streck meinen Arm aus, hab die Früchte in meinen Händen. Frieden ist so weich wie mir noch
Es ist eine richtige Tour de Suisse am Donnerstagabend in der Schnabelweide hier auf SRF 1. Wir haben Musik aus dem Prättigau, hier vom Conny Allemann Solo und ganz am Anfang von der Sendung mit seiner Little Rock Corporation. Wir waren Zewis vorhin bei der Mundart-Autorin Anna Töni. Und jetzt gehen wir weiter zu einer Frage, die aus dem Urnerland kommt, von Altdorf, von der SRF 1-Hörerin Bernadette Straub. Sie möchte etwas wissen über einen Flurnamen aus dem Kanton Luzern. Sagt heisst der Flurname an einem Ort bei der Ortschaft Altbüron. Woher kommt Säget? Oder anders gefragt, Säget, was gibt es zu sagen über das Säget? Antwort kommt vom Mundart-Redakteur Christian Schmutz.
Das Interessante ist, dass es das Wort nur aus Flurnamen gibt. Es ist praktisch isoliert und hat durch das einen ganz eigenen Weg gemacht. Das hat also weder mit dem köchlichen Sägen oder Sägen noch mit der Sage, der Säge, noch mit dem See oder mit dem Segel etwas zu tun. Die Flurnamen Säget gibt es auch aus Sägeten, im Säget, Sägend oder Säget. Das gibt es alles häufig, mindestens in einem mittleren Streifen von Freiburg bis in Thurgau und in allen Kantonen dazwischen, also sehr weit verbreitet. Das Idiotikon, also das Schweizerdeutsche Wörterbuch hat sich auch auf die Suche nach der Herkunft gemacht. Es geht von einer mittellatinischen Grundform Saigata aus. Saigata, das ist die Bezeichnung eines Ackermasses. Ich weiss, das ist jetzt noch keine Erklärung. Was uns wundern nimmt, ist, wie kommt es zu einer solchen Massbezeichnung von einem Acker? Das Idiotikon macht den nächsten Schritt weiter zurück zum mittelalterlichen Münzennamen Saiga. Saiga ist nach der Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters von Rudolf Krötschke eine Silbermünze in Süddeutschland. Und da können wir auch gerade die Schweiz anheichen. Hier hat es Saiga auch schon vor 1000 Jahren gegeben. Also, wenn Saiga eine Münze ist, dann ist Saigata das Grundstück im Wert von einer solchen Saiga. Die Schweizer Grundform ist dann nicht mehr Saigata, sondern Sägete oder Sägend. Der Viktor Weibel hat im Schweizer Namenbuch geschrieben, den Namen Sägende könne maskulin oder neutrum gebraucht kommen, de Sägend oder z Sägend. Und am Kopf vom Lauerzersee im Kanton Schweiz gibt es Sägel, wo auch auf unser Sägend zurückgeht. Das hat sich eben dann später volksetymologisch als Sägel an das Segel angepasst. Also zusammengefasst, der häufige Flurname Säget, Sägend, im Säget geht auf die Grösse von dem Grundstück zurück, das, was so viel Wert hat wie ein Saiga.
Geld regiert die Welt, sagt man. Und da auch ein bisschen die Sprache. Das war die Geschichte über den Flurnamen Säget und über einen Batzen, der Säige geheissen hat. Der Mundart-Redakteur Christian Schmutz hat gerade noch eine zweite Geschichte parat. Eine zweite Antwort, eine, wo es um die richtige Aussprache geht. Nicht von einem Wort, sondern eigentlich nur von einem Buchstaben. Vom V, vom Vögeljev. Wie sagt man das V korrekt? Wie ist die richtige schweizerdeutsche und schweizer hochdeutsche Aussprache von zum Beispiel von dem Dings an einem Pneu? Sagt man Ventil oder Ventil, Ventil. Sagt man Ventilator oder Ventilator? Vitamin oder Vitamin? Das ist die Frage, sind die Fragen von der Hörerin Tanja Remi von Fribourg.
Das Grundproblem der Frage ist, von den beiden Lauten F und W existieren auf Deutsch drei Buchstaben. F, V und W. Und dazu eigentlich noch PH, das findet man vor allem in Fremdwörtern aus dem Griechischen oder Latinischen, aber die lassen wir jetzt mal weg. Eben, bei so Wörtern wie Vater ist seit dem Mittelalter ging einisch mit F und einisch mit V geschrieben gekommen. Oder auch beide nebeneinander. Das Schreibchaos hat man nie genau geklärt. Das Ganze ist vor allem beim Buchstab V eine Gratwanderung zwischen Aussprache und Schreibweise. Und am besten schauen wir mal ein paar Beispiele an. Es gibt klare F-Aussprachen bei Vogel, Vers, Vielfraß, Vater, Vier, Volk und bei all diesen Wörtern mit Vorsäuben Ver oder Vor. Es gibt aber auch die klaren W, also es heisst nie Velo-Vanil-Vitrine, sondern Velo-Vanil-Vitrine, Vignette, Vita-Parcours, Visum, Votum, Verb, Villa, Vinaigrette. Das sind meistens Fremdwörter. Und dazwischen gibt es offene Wörter, man kann sagen Varianten. Die Frage Ventil, Ventil, Ventilator, Ventilator, Vitamin, Vitamin, die kann man eben auch noch weiterziehen. Das gilt nämlich auch für Veteran, Veteran, Vegi, Vegi, Vikar, Vikar, Advent, Advent, Veranda, Veranda. Oder bei Namen gibt es Varianten, Victor, Victor, Vinzenz, Vinzenz, Vreni, das ist klar mit F, aber Verena oder Verena, Van Gogh oder Van Gogh. Oder der Münchner Komiker Karl Valentin hat wollen, dass man seinen Namen mit F ausspricht, Valentin. Ja, da müsste man jetzt wahrscheinlich eine statistische Auswertung bei allen Leuten daheim machen, die das jetzt gerade ausprobieren. Tendenziell würde ich sagen, je südlicher im deutschen Sprachraum, desto mehr F. Das bestätigt Hans Bickel vom Idiotikon. In der Schweiz käme gegenüber Deutschland oder Norddeutschland F bevorzugt, aber eben nicht konsequent. In den Alpendialekt gibt es offenbar mehr F als W. Zum Beispiel heisst es im Bündnerland Pfalz und nicht Walz und Davos und nicht Davos. Im 19. Jahrhundert haben sie bei uns in Freiburg vom Käse Fetscherie geredet statt im Wascherin. Und jetzt eben noch konkret zu der Frage Ventil. Das geht so im Bayerischen, das gehört man auch hier in der Schweiz sehr viel. Aber Vitamin ist stark zurückgegangen oder hat sich möglicherweise gar nie so richtig durchgesetzt.
Hei, 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 gibt es da einen Haufen Varianten, respektive Varianten? Ist beides richtig? Mach ich es richtig? Mach ich es richtig? So heisst übrigens auch der nächste Song hier in der Schnabelweide. Kommt von der Bündner Band Mayday. Und gerade nachher geht es um einen Bündner Namen, um einen romanischen Namen. Um Arpagaus, hier in der Schnabelweide auf SRF 1.
Dir zu beim Spielen mit anderen Kindern. geht so schnell und du bist plötzlich grösser als ich. Und alle meine Ratschläge, das Ziel erreichen, weiss ich nicht. Haben wir immer Mühe gegeben, ein gutes Vorbild für dich zu sein. Wer immer für dich da sein und du dann immer ab. Bau noch mal große Stuhl, mach es richtig. Wünsch mir, dass es so ist. Mach es richtig. Junge, treu, schmecken frisch. Mach es richtig. Es gibt keine Regeln dafür. Ich mach's richtig. Sei mir nicht.
Fährt nicht mit V oder mit F an, der Name, der Familienname, den wir heute dran haben, zusammen mit den Spezialisten vom Schweizerdeutschen Wörterbuch. Er fährt mit A an. Aber heute ist es der Thies Fetzer, der sich den Namen aus dem romanischen Bündnerland vorgenommen hat. Er erklärt ihn zusammen im Gespräch mit dem SRF Mundart-Redakteur Markus Gasser.
Susanne Arpagaus aus Urs bzw. Beiden im Lugnetz im Bündner Oberland wird mehr über ihren Namen erfahren. Das ist also ein romanisches Gebiet, um wir davon reden. Arpagaus tönt wunderbar klangvoll, aber was bedeutet der Name Thies Fetzer?
Also als erstes möchte ich mal sagen, dass ich mich hier eigentlich auf fremdem Gebiet bewege, weil der Name ja eben rätoromanisch ist. Darum müsste er eigentlich von unserem Schwesterinstitut am Dictionnaire Romanisch Grischun erklärt werden. Und damit ich jetzt hier kein Blödsinn erzähle, habe ich dort auch mal noch nachgefragt.
Und was haben Sie gesagt?
Also die Grundlage des Namens ist am ehesten eine Ableitung vom lateinischen Verb alpicare, die Alp bestoßen. Das Verb ist nicht direkt beleidigt, sondern man kann es nur erschliessen. Und ans Verb wird ein Suffix, also eine Endung, ale, angehängt. So wäre aus alpicare das Wort alpicale entstanden und das hätte so viel wie Alpgenosse bedeutet. Im modernen Rätoromanisch gibt es zwei ähnliche Wörter mit anderen Endungen. Im Engadin, im Gebiet, wo die Alpen der Gemeinde gehören und damit allen, bedeutet das Verb alpjant. Ganz allgemein, wer Fee auf die Alp schickt. Im Oberland, wo man Genossenschafts- und Korporationsalpen kennt, unterscheidet man dagegen zwischen den Alpgenossen, also den Mitbesitzer der Alprecht, und denen, die einfach das Fee auf die Alp schicken, seien sie jetzt selber Genossenschafter oder nur Pächter. Die ersten sind dann Arpagauns und die zweiten heißen Gargons oder Burs.
Also wenn ich richtig verstanden habe, Arpagaun oder Arpagaus, das wäre der Mitbesitzer von einer Alp, der Alpgenossenschaft sozusagen. Und wie ist es das Ludwig gegangen, dass aus dem lateinischen Alpicale ein Arpagaus geworden ist?
Zuerst muss man einmal das S am Schluss vom Wort erklären. Das lässt sich nur aus der Mehrzahl von Alpicale herleiten. Alpicales oder Alpagals, die Alpgenossen. Im Zug von lautlicher Entwicklung von Alpicales zu Arpagaus werden das L zu R geworden und das zweite L zu einem U. Das ist etwa so, wenn man Berndeutsch anstatt Hals, Haus ausspricht. Das ist für das Romanisch von dieser Gegend keine ungewöhnliche Entwicklung. Eine Frage bleibt allerdings, kann eine Mehrzahl zum Familiennamen werden? Arpagaus müsste ja eigentlich die Alpgenossen bedeuten und der Einzel-Arpagaus wäre als Angehöriger von dieser Gruppe benannt worden. Aber normalerweise stehen Familiennamen ja nicht in der Mehrzahl.
Das dünkt mir auffällig. Also die Mehrzahl ist ein bisschen unsicher. Gibt es noch eine andere Herleitung, die sicherer ist?
Ja, sicher nicht. Aber es gibt eine alternative Möglichkeit. In der Nähe von Dardin hat es eine Siedlung gegeben, die hat Bugaus geheissen oder älter Arpagaus und die ist etwa um 1800 verloren worden. Deren ihren Name ist eine Ableitung vom romanischen Verb arpagar, das bedeutet den Boden mit der Ecke bearbeiten. Im Namen der Siedlung steckt das Partizip von dem Verb und der Name bedeutet etwa so viel wie Stellen, die geeckt wurden. Das wäre eine andere Möglichkeit, aber laut Diktionari ist trotzdem die Herleitung vom Alpgenoss wahrscheinlicher.
Da fragt man nach einem Namen und erfahrt nicht nur einen Haufen darüber, wie das mit der Sprache funktioniert, sondern auch, wie das mit den Alpen organisiert war früher und wie man geschafft hat. Es steckt also ein Haufen drin in dem Namen Arpagaus und es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Herkunft herleiten. Wenn Sie das noch einmal hören wollen oder wenn Sie generell Wunder nimmt, was wir eigentlich sonst schon alles für Namen dran genommen haben und was wir herausgefunden haben, dann kommen Sie zu uns im Internet schauen. srf1.ch, Stichwort Familienname.
Ich seh ne Hand von Kühen auf den Feldern, hör die Ankillen auf dem Berg. Denken an die langsam tickenden Uhren in dem tausend Seelendorf. Ich hab im Hosensack einen Zehner, freu mich auf eine saure Zunge vom Volk. Spüre die Sonne auf dem Spielplatz, wird von tausend Bilder eingeholt. Brüllen auf den Nasen und Schrammen im Gesicht. Von Chester Hosen mit den Jeans bleibt's Pflicht. Schlägerei auf dem Pelz. Kuhfälle, Schulzig, Neil und Unser. Velo 3-Gang, das 8 im Rad. Ich vergiss es nie, wo das richtige Leben ist. In mein Leben Kraft, genau dann, 1985. Ich seh den alten Radio in der Küche. Ich hör all die Lieder, die dann sind gekommen. Denken an die Paraden am Sonntag, an tausend neue Gefühle zu jedem Song. Am Kiosk kommt das neue Bravo, ich weiss noch genau, wie ich es dann erkläre. Denken an die tausend neue Fragen, die dann sind aufgetaucht. Brüllen auf der Nase und ein Schrammen im Gesicht. Und Jesterhose mit den Jeansbands gepflicht. Schlägerei auf dem Pausenplatz, Kuhwelle, Schultech, Neil und Unser. Velo 3-Gang, das 8 im Rad. Ich vergiss es nie, wo das richtige Leben ist. In mein Leben die Kraft, genau dann, 1985. Und dann ist sie gekommen. Ich seh sie noch vor mir. Ihre langen Haare, ihr feines Gesicht. Rüebli, Hosen, Silberblick. Die schönste auf dem Pausenplatz. Schrammen im Gesicht, Manchester-Hose mit mir Jeansplatz gepflicht. Eine Schlägerei auf dem Pausenplatz, Kuhfälle, Schultech, Neil und Unser. Das Velo 3-Gang, ein 8 im Rad. Ich vergiss es nie, wo das richtige Leben ist. In mein Leben kracht, genau dann, 1985.
Adrian Stern auf SRF 1. Wenn Sie regelmässig und gerne am Donnerstagabend mit hier reinhören, in die Mundart-Sendung Schnabelweide, Dann haben sie wahrscheinlich gerne verschiedene Dialekte. Dann können sie sich aus mit Dialekt. Und dann haben sie auch keine Mühe, zum herauszufinden, wo das man so redet wie dieser Mann hier.
Man hat dann alles zusammengelesene Leute, was man können zusammentreiben konnte. Alles, was Kopf und Loch hinge, müsse jetzt hören, hat es auch geheissen.
Hat es auch geheissen. Haben sie auch auf Freiburg getippt. Und haben sie Lust, um noch etwas mehr an Dialekt umeinander zu rötteln. Dann hören sie, was Susanne Sturzenegger hier ausprobiert. Es gibt nämlich eine neue Webseite, die heisst deindialekt.ch.
Deindialekt mit AE geschrieben.ch. Da hat es dann eine Anleitung oder man kann ein Video schauen.
Wir wollen in unserer Forschung herausfinden, wie Dialekte in der Schweiz wahrgenommen werden. Und wir wollen wissen, wie gut du andere Dialekte erkennst. Du kannst ganz einfach mitforschen. Geh auf unserer Webseite, diskutiere mit uns im Forum und zeig uns, wie du auf Schweizerdeutsch schreibst.
Einsteigen. Spiele das Hörbeispiel ab. Klicke auf den entsprechenden Kanton auf der Karte. Finde heraus, ob du den Dialekt richtig erkannt hast. Fangen wir doch mal an.
In der Regel ist nicht der Hunger, sondern es ist mehr der Durst. Der Mädig. Und wenn es kalt ist, wenn es die Wärme kommt, ist es mehr der Durst.
Es gibt eine Auswahl. Kanton Solothurn, Bern, Uri, Graubünden, Appenzell, Ausserrhoden. Finde ich einfach. Ermiedig, Kanton Uri. Das ist richtig und gibt 100 Punkte.
Wenn man zwei getäuscht hat, so musste es im Takt sein. Und dann hat es immer gemacht, zwei Faulhunde. Und das vierte hat es gemacht, Speck und Äpfelstückli. Speck und
ist auch einfach. Bern ist es sicher nicht, Luzern auch nicht. Uri auf keinen Fall, Zürich nein. Speck und Äpfelstückli kann nur Schaffhausen sein. Wieder 100 Punkte. Aber dann verwünscht es mich.
Der Baum ist wirklich schon gross geworden. Und es dunkt ihm doch, es sei noch gerne so lange her, dass er da steht.
Der Baum. Also Bern, Aargau und Glarus kommt sicher nicht in Frage. St. Gallen oder Appenzell-Innerrhoden? Ich tippe auf Appenzell-Innerrhoden. Und bin falsch. Und so geht es weiter. Bei der ersten Runde komme ich auf 500 von 700 Punkten. Bevor es in die nächste Runde geht, gibt es eine Frage. Bitte erzähle etwas über dich. Was war der prägende Dialekt in deiner Kindheit? In der zweiten Runde gibt es wieder Knacknüsse.
Offenbar hat das unseren Landsleuten imponiert und sie haben ihn zum Statthalter gemacht. Sie werden gedacht haben, in den Anklagten vergeugt das Maul von ihm selber.
Bei diesem Hörbeispiel habe ich vielleicht ein bisschen schnell auf den Kanton Bern getippt. Eigentlich tönt es doch eher nach Luzern. Man hätte es ja können zweimal hören. Wieder 500 von 700 Punkten in der zweiten Runde. Bei der Übersicht sehe ich, dass ich auf Rang 906 bin von 2079. Deindialekt.ch ist ein Projekt vom Kompetenzzentrum Linguistik der Universität Zürich und wird vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert. Die Mundartforscher, die da mitmachen, wollen aber nicht nur unterhalten, sie interessieren sich auch für die Dialektkompetenz von uns. Sie ermuntern die User, einen Beitrag zu leisten für ihre Forschung. Und darum kann man zusätzlich punkten, wenn man noch andere Aufgaben löst. Wenn man zum Beispiel einen Mundartsatz auf Hochdeutsch übersetzt und da hat es dann auch kurlige Sachen dabei. Freue mich, love, Alin. Freue mich, in Liebe, Alin. Das Spiel macht tatsächlich Spass und weckt den Ehrgeiz. Nach der Einsteigertour möchte ich noch eine Klettertour machen. Und jetzt hat man bei den Tonbeispielen die ganze Schweiz zur Auswahl. Man hört und muss dann möglichst näher an die richtige Ortschaft klicken. Je näher, desto mehr Punkte gibt es. Schade ist aber, dass das bei mir irgendwie nicht richtig funktioniert. Ich lande immer wieder am Anfang der Einsteigerrunde, weil ich die noch nicht fertig absolviert habe. Ein Fehler, der sicher bald korrigiert wird. Aber sonst ist deindialekt.ch eine gute Sache. Übrigens, das Gleiche gibt es auch für die französischsprachige Schweiz. «Ton accent» heisst es. Beim ersten Hörbeispiel hatte ich gerade Glück gehabt. Es ist eins von Neuchâtel.
«Par chantant, on allait faire des pique-niques d'or, mais après, nous on a pris de l'âge. Puis, ça a changé, hein?»
donaccent.ch und deindialekt.ch für alle, die gerne Dialekt umeinander rödeln. Und da bleiben wir auf jeden Fall dran für die SRF 1 Schnabelweide, um zu hören, was rauskommt, wenn die Mundartforscherinnen und Forscher noch ein bisschen weiter sind und schon mehr Daten gesammelt haben. Es geht vielleicht ziemlich tiefig. Innerhalb von dieser ersten Woche, wo es das Projekt jetzt gibt, haben schon über 2000 Leute mitgemacht. Mundartsendung Schnabelweide, immer am Donnerstag zwischen 9 und 10 auf SRF 1. Ich bin Christina Lang und weiter geht's bei Ralf Wicki. Er macht im Nachtclub heute Kind.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.